Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio, wo und wann Sie wollen. Domradio, Menschen.
Als Richter sagt Thomas Quast den Menschen, über die er Recht sprechen soll, schon mal, das könnte ihre letzte Chance im Leben sein. Zum Beispiel, wenn es um die Frage Bewährung oder keine Bewährung geht. Dabei ist ihm das Bibelwort, keiner erhebe sich über den anderen, immer präsent. Nicht selten hört er von den Delinquenten, zum ersten Mal hört mir einer wirklich zu. Thomas Quast weiß dann, dass er so Richter war, wie er es sein möchte. Einer, der Gottes Liebe für die Menschen versucht zu leben. Als musikalischer Leiter von Ruhama drückt er Gottes Liebe und die Sehnsucht von uns Menschen danach seit über 25 Jahren auch musikalisch aus. In dieser Sendung hören wir ein bisschen Ruhama. Vor allen Dingen werden wir Thomas Quast hören. Ich freue mich, dass er zu uns gekommen ist. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Am Mikrofon ist Angela Krumpen. Thomas Quast, Ihren Namen wissen wir schon. Am Anfang steht der Fragebogen. Deswegen bitte Alter.
47 Jahre.
Da muss er erst nachdenken. Erstaunlich. So alt sind Sie doch noch nicht. Familie?
Ja.
Okay. Religion?
Katholisch.
Wie gerne?
Ziemlich sehr.
Ziemlich sehr. Meine Mutter ist für mich
eine ganz wichtige Bezugsperson gewesen und heute immer noch.
Von meinem Vater habe ich
ganz viel gelernt, wie zum Beispiel geradeausdenken, mit Konsequenz und Beharrlichkeit gewisse Dinge verfolgen.
Geradeausdenken, okay. Jura habe ich studiert, weil
ich als Schülersprecher an der Schule damals gelernt habe, dass es gut sein kann, sich auf Regeln und Spielregeln beziehen zu können und zu sagen, unterhalten wir uns jetzt dran.
Also geradeaus argumentieren zu können.
Zum Beispiel.
Kirchenmusik habe ich nicht studiert, weil
ich Jura studiert habe und statt Kirchenmusik dann Musik, Wissenschaft und Geschichte studiert habe.
Das war jetzt ausgewichen. Musik machen heißt für mich
das Leben auf einer zweiten und dritten Ebene zu buchstabieren und zu leben.
Ruhama heißt Ruhama, weil
die Barmherzigkeit und liebevolle Zuwendung Gottes zu den Menschen, das steckt in den Namen drin, uns und mir weiterhin ein ganz wichtiges Herzensanliegen ist.
Seit der Fahrradtour 1978 nach Tessé
trage ich die Spiritualität von Tessé im Herzen.
Dass das NGL, wie sich Musiker gerne schon mal despektierlich ausdrücken, das neue geistliche Lied so einen schlechten Leumund hat, ist für mich
in Teilen eine Kümmernis, aber da wir und ich eher spirituelle und liturgische, christliche Rock- und Popmusik machen, nichts, was mich wirklich behindert.
Rechnen Sie sich zum NGL?
Auch.
Auch. Als Richter kann ich
viel von dem, was ich in der Bibel entdeckt habe, ganz praktisch ins Leben umsetzen.
Als Richter kann ich nicht
die Welt retten.
Von Hans-Dieter Hüsch habe ich gelernt,
das Leichte immer wieder neu zu entdecken, das Schwere zu versuchen, leicht zu sagen und mit viel Liebe, Herzensgüte zu den Menschen durchs Leben zu gehen.
Hans von Uwe Seidel war für mich
ein Wegbegleiter, ein in guten Teilen auch Lehrmeister und er ist weiterhin ein sehr, sehr lieber Freund.
Musik machen werde ich bis das können Sie nicht sehen, er nimmt die Finger und spielt Klavier in der Luft.
Bis die Finger irgendwie nicht mehr können oder andere Gründe dazu führen.
Also keine Gicht kriegen. Wenn ich noch einen Tag zu leben hätte,
wäre ich jetzt im Domradio und würde heute Nachmittag zu Hause bei meinen Kindern und bei meiner Frau sein.
Gott ist
unbegreiflich und doch ganz konkret.
damit ihr Hoffnung habt. Musik von Ruama, das ist Thomas Quast. Sie sind der musikalische Leiter von Ruama. Das Lied, was Sie zum zweiten ökumenischen Kirchentag in München getextet haben und geschrieben haben, damit ihr Hoffnung habt. Sie waren in München und haben Sie Hoffnung seit nach München?
Ich habe schon Hoffnung gehabt, bevor ich nach München gefahren bin, danach auch noch.
Und wie war München?
Kalt, feucht.
Nass.
Nass und hat die guten Kräfte hinreichend gefördert, aber für uns eine tolle Erfahrung bei den unterschiedlichen Veranstaltungen, die wir hatten.
Sie sind der musikalische Leiter von Ruama. Das ist eine Musikgruppe, die, wenn, korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist, es schon seit 1985 gibt. Sie sind aber auch Richter. Und wenn man jetzt so einen Cocktail mixen würde mit Thomas Quast drin, steht außen Thomas Quast drauf. Zu welchen Teilen? Zwei Drittel Richter, ein Drittel Musik oder umgekehrt? Immerhin wären Sie ja auch mal fast Kirchenmusiker geworden.
Ob ich wirklich mal fast Kirchenmusiker geworden wäre? Ich bin's ja. Ich bin jemand, der in Kirche Musik macht, auch wenn ich nicht Kirchenmusik studiert habe und habe zum Beispiel auch 12 Jahre lang in Aachen angehende Kirchenmusiker als Dozent ausgebildet. So. Die Anteile in meinem Leben, ich habe am Gericht seit längeren Jahren schon eine halbe Stelle, nicht primär wegen der Musik, sondern halbe Stelle Gericht, halbe Stelle zu Hause, wegen der Kinder, drei Kinder, meine Frau und ich haben drei Kinder und die dritte halbe Stelle ist dann die Musik.
Ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Sie sind Richter am Amtsgericht.
Das ist nicht ganz richtig, das ist am Landgericht.
Ich habe es dreimal nachgelesen, habe immer gedacht, Sie sind Richter am Landgericht,
genau.
Vorsitzender, das erklären wir aber gleich noch genauer. Bleiben wir bei der Musik. Ruama, so nannten Hosea, der Prophet aus der Bibel, und seine Frau Goma, ihre Tochter. Sie sagen aber eben auch schon, im Fragebogen habe ich Sie gefragt, warum heißt Ruama Ruama? Ruama ist mehr als ein Name, Ruama ist ein Programm. Welches?
Auf den Namen sind wir damals gestoßen, das war vor 1985, zu einer Zeit, als ich noch gar nicht mit dabei war. Es gab ein Vorgängerprojekt und zwar das Musikspiel Ave Eva oder der Fall Maria, ein nach wie vor wunderbares, auch hier in Köln wunderbares Musikspiel mit dem Text von Wilhelm Wilms und der Musik von Peter Janssens. Und da geht es um den Fall Maria und da trifft diese alttestamentliche Bibelstelle und diese Prophezeiung auf einen Lebenskern. Und dann haben damals die Leute, die damals Ruama waren, diesen Namen ausgesucht. Als wir dann uns 84, 85 mit dem heutigen Konzept zusammengefunden haben, haben wir gesagt, das ist das, wovon wir erzählen, singen und sagen möchten. Nämlich, dass sich Gott immer wieder ganz konkret den Menschen zuwendet und wir davon singen, sagen, erzählen wollen, gerade auch mit eigenen Texten und mit eigenen Noten.
Wo sich Gott zuwendet, erleben Sie Gott so, dass Gott sich zuwendet?
Gott wendet sich, wenn ich gefragt werde, ob ich das so erlebe, mir persönlich zu. Er hat sich mir zugewendet und tut das auch immer wieder.
Wie kann man das denn erleben?
Das kann man erleben in konkreten Begebenheiten, wenn zum Beispiel ein guter Freund krank ist und wir zusammen stehen und beten und Fürbitte halten und er uns nachher sagt, ich habe gemerkt, bei mir ist etwas angekommen, dass ihr für mich eingetreten seid. Dann spüre ich in solchen Momenten, Gott ist da.
Auf der Straße, auf der Sie als Kind gewohnt haben, verlief die Kreisgrenze zum Rheinisch-Bergischen Kreis. Warum war das wichtig?
Das war nur einfach wichtig. Wir haben auf der Holmerer, sprich Rheinisch-Bergisch-Kreisseite gewohnt, damit zu Porz gehört und nicht zu Köln. Und mein Vater war damals im Kreistag politisch tätig und so. Und dann hatte das natürlich so einen gewissen Platz auch bei uns in den Gesprächen. Auf der anderen Seite war dann Köln und da gehörten wir ja irgendwie auch zu.
Na, aber ich frage deswegen danach, nicht jedes Kind bekommt ganz früh schon einen Sensus für Politik mit und dafür, dass Eltern das auch wirklich selber mitgestalten.
Genau, und Politik war bei uns zu Hause ein ganz wichtiger Bestandteil der Gespräche, aber vor allem auch des praktischen Tuns durch die politische Tätigkeit meines Vaters. Das war Parteipolitik, das war Kreistag, Das war Ortspolitik, das war aber auch ganz konkret ein Engagement von der Partei aus für zum Beispiel Behinderte, eine Aktion Freizeitbehinderter. Mhm. Und das war immer Thema bei uns.
Bei uns heißt in einer großen Familie, Sie hatten 4 Geschwister.
Mhm. Gut katholisch, 4 Geschwister, also insgesamt 5 zu Hause.
Ja, und auch also eng hintereinander. Ich habe ja Ihre Mutter, als ich mir das vorgestellt habe, ein bisschen bedauert, wenn man so viele Kinder, die so, also so viele Windelkinder gleichzeitig hat. Herzlichen Glückwunsch, das wäre heute schon fast eine Krippen.
Genau.
Eine Krippenfrau.
Also das war 60, 61, 62, 64 sind wir so zack, zack, zack geboren und dann gibt es einen Nachzügler, unsere jüngste Schwester, die ist aus dem Jahr 71.
Eine echte Babyboomer-Familie.
Naja, wie das damals, glaube ich, in
den Nein, aber eine Babyboomer zu dieser, das ist ja genau, die Zeit, als die vielen Babys geboren sind.
Genau.
Ihre Mutter war für Sie und Ihre Geschwister zu Hause, das war auch so in den 60er Jahren und Sie haben Ihre Mutter als Kind beobachtet, wie wir das alle tun und Sie haben sie dann so beschrieben, dass ich das mit meinen Worten mal so ausdrücke, eine Intellektuelle mit Freude am Denken, am Selberdenken und mit anderen Denken. Und bis heute ist sie eine wichtige Gesprächspartnerin für Sie.
Genau, nach wie vor. Ich habe also ganz enorm viel damals in der Kindheit, Jugend mitbekommen, aber auch heute, wir sehen uns regelmäßig, tauschen uns aus und haben sehr viel Anteil am Leben des anderen, beziehungsweise der anderen.
Ist sie Ruama-Fan?
Ja, ob Fan, aber die mag das und schätzt das sehr, was wir so machen. Und weil ihr, das ist ja Musik, aber das ist ja auch eine kirchenpolitische Verortung. Und diese Dinge sind ihr auch sehr, sehr nah und sehr wichtig.
Sie haben schon gesagt, Sie sind mit halber Stelle Richter, weil Sie mit der anderen halben Stelle Familienarbeit machen. Ihre Frau ist Ärztin und das ist ein Familienmodell, was so in den 60er Jahren gar nicht möglich gewesen wäre, aber es beruht auch auf Ihren Beobachtungen als Junge mit dem Blick auf Ihre Mama.
Ich möchte es mal so sagen, in den 60ern wäre es vielleicht durchaus möglich gewesen, aber zumindest in gut katholischen Welten äußerst selten, weil da natürlich dann auch noch die Prägung durch das Umfeld eine maßgebliche Rolle spielt. Mich hat damals sehr auch geprägt, dass wir Jungs zu Hause, wir sind also 3 Jungs, 2 Mädels, auch zu Hause immer haben mithelfen müssen oder dürfen und gelernt haben, die guten Dinge, die zu Hause so anfallen, von Wäsche über Kochen und im Garten und so weiter, eben auch gut mitzutun. Und das als etwas Faires zu begreifen zwischen Männern und Frauen später dann, das habe ich gelernt und auch in der Reflexion später als richtig und für gut befunden und erkannt und bemühe mich, das heute eben auch so zu gestalten.
Ihre Mutter hat Ihnen von ihrer Geburt erzählt, die war in der Morgenröte des ersten Adventssonntages, was ja ein neues Kirchenjahr anfangen lässt. 1962 war darüber hinaus aber noch ein ganz besonderes neues Kirchenjahr. Und bevor wir darüber sprechen, hören wir jetzt erstmal ein kurzes Stückchen aus einem Lied, das Sie 45 Jahre später gemacht haben, aber auch da geht es um Geburt.
Sicht, bricht an der Tag, der Glück verspricht, zerspringt die Nacht, wann wird es Licht?
Wann wird es Licht, hat sich Ihre Mama auch gefragt, in dieser Nacht 1962 zum ersten Adventssonntag. Und es wurde wann Licht? Als?
Das war morgens so im Bereich 6 Uhr, kurz danach. So geht die Familiensaga und die Geschichte, sehr liebevolle Geschichte meiner Mutter, am 2. Dezember, erster Adventssonntag, als ich das Licht der Welt erblickt habe. Und etwas, was für meine Mutter und für mich auch so eine ganz wichtige Sache ist, ja, so an einem Sonntagmorgen, erster Advent, geboren zu sein, ins Leben hineinzutreten. Und es war der erste Adventssonntag des Zweiten Vatikanischen Konzils, das hat im Oktober begonnen und auch das ja ein Neubeginn, ein Frühling, eine neue Zeit für unsere Kirche.
Wann kommt der Himmel in Sicht, bricht an der Tag, der Glück verspricht, zerspringt die Nacht, wann wird es Licht? Das passt natürlich zu Ihrer Geburt, das passt zum Zweiten Vatikanum, das passt aber auch zu dem Projekt, was Sie 2007 gemacht haben, das ist eine Collage zur Menschwerdung. Haben Sie gesagt, es geht um das Lukas-Evangelium, also es geht um die Geburt Jesu. Und das heißt, du kommst zu uns. Dieses Projekt hat jemand begleitet, wer?
Er hat es begleitet und wir haben es miteinander entwickelt. Uwe Seidel, ein evangelischer Pfarrer, Freund über viele Jahre, Jahrzehnte, der auch als evangelischer Pfarrer unsere Kinder mit getauft hat, der also in meinem, in unserem Leben ganz besonderen Platz hat, persönlich, der aber auch mit Ruchama über lange Jahre, Jahrzehnte auf Kirchenkatholikentagen unterwegs war und mit dem auch viele Lieder entstanden sind. Und mit dem haben wir als unser letztes gemeinsames Projekt diese Collage zur Menschwerdung entwickelt und auch aufgeführt.
Wann kommt der Himmel in Sicht? Ich finde das ja zu schade, wenn man das nur reinhört, aber eben ging es um diese Zeilen und jetzt das ganze Lied. Von dem Titel Du kommst zu uns, von der CD Du kommst zu uns, der Titel Wann kommt der Himmel in Sicht?
Wann kommt der Himmel in Sicht? Bricht an der Tag, der Glück verspricht. Zerspringt die Nacht, wann wird es Licht? Wann kommt der Himmel in Sicht? Wann ist der Himmel es leid? Beginnt bei uns Gerechtigkeit, wird arm und reich Vergangenheit. Wann ist der Himmel es leid? Wann ist der Himmel es leid? Wann kommt der Himmel in Gang? Fängt unter uns mit Frieden an, verdammt den Tod zum Untergang. Wann kommt der Himmel in Gang? Wann kommt der Himmel in Gang? Wann kommt der Himmel in Sicht? Bricht an der Tag, der Glück verspricht. Zerspringt die Nacht, wann wird es Licht? Wann kommt der Himmel in Sicht? Wann kommt der Himmel in Sicht? Wann kommt der Himmel in Sicht? Wann kommt der Himmel in Sicht?
Kommt der Himmel in Sicht. Ein Titel von Ruama von der CD Du kommst zu uns und mehr von Ruama gibt's gleich, nicht jetzt. Thomas Quast. Sie sind bei Ruama, ich habe immer musikalischer Leiter gesagt, aber Sie sagen, soll ich jetzt mal weglassen, weil es nicht zu Ihrem Bandverständnis passt. Warum nicht?
Ja, Bandverständnis heißt, also ich bin nicht der Dirigent, der vorne steht und sagt, jetzt bist du dran und Einsätze gebe, sondern ich stehe selbst am Piano und spiele und singe mit und so hat jeder sein Instrument und seine Stimme, die er einbringt. Musikalischer Leiter ist insoweit korrekt, weil ich eben Großteil der Songs schreibe.
Komponiere,
Songs schreibe, also komponiere, arrangiere auch und wenn wir ins Studio gehen oder so, auch die Produktionsleitung mache.
Okay. Also das ist aber, finde ich, auch wichtig zu wissen, dass man sich dieses, ja, also was 25 Jahre lang besteht, ist ja schon mehr als eine Band, also so diesen Teil ihres Lebens einfach besser vorstellen kann, wie sie den organisieren oder organisieren möchten. Sie haben die Musik, Sie haben der Musik immer einen großen Platz in ihrem Leben gegeben, so groß, dass Sie, als Sie die mündliche Prüfung fürs Jurastudium gemacht haben, Sie grinsen, ja. Sie wissen, was kommt. Dass Sie da jeden Tag im Tonstudio waren. Ich kenne das von Juristen eigentlich nur so, dass sie in der Zeit überhaupt gar nicht für irgendwas anderes ansprechbar sind. Auch nicht dafür, möchtest du jetzt vielleicht was trinken oder essen? Nein, ich muss lernen. Und Sie waren jeden Tag im Tonstudio. Das leitet mich zu der Frage, haben Sie sich wirklich für das richtige Studium entschieden gehabt?
Bin ich fest von überzeugt, denn ohne den Abschluss des Jurastudiums, erstes Staatsexamen, das war 1988, könnte ich heute nicht Richter sein. Und das ist ein Beruf, den ich mit Leib und Seele und mit ganz viel, viel Freude ausfüllen. Es war damals so, ich hatte meine Punkte bekommen nach den schriftlichen Prüfungen und wir hatten 1987 unser erstes Musical, Musikspiel ins gelobte Land zum Exodus uraufgeführt und haben uns dann entschieden, wir wollen eine Aufnahme machen, 2 Stunden und sind dafür ins Tonstudio gegangen für dieses Musikspiel und mussten die Aufnahmen dazu abschließen und dann waren wir 2 Wochen quasi Tag und Nacht im Tonstudio.
Man hätte ja sagen können, diese 2 Wochen machen wir in 4 Wochen.
Dann wäre das aber zu spät fertig geworden und wir hatten uns auf die Termine vereinbart und alle konnten und dann kann man das nicht verschieben.
Okay, ja. Wie ist die Prüfung ausgegangen, die mündliche?
Die war super.
Die war super, ja. Nee, ist klar.
Also die ist wirklich gut gelaufen und ich habe dann noch eine Note erreicht, von der ich es vorher nicht gedacht hätte, dass das noch klappen könnte und das zeigt nur, dass sich abschotten und lernen aus dem Leben rausgehen, ist wohl nicht das, was richtig ist.
Jedenfalls nicht für Sie zu diesem Zeitpunkt, wollen wir das so ausdrücken. Okay. Sie sind mit Leib und Seele Richter, das haben Sie schon gesagt, darüber reden wir im zweiten Teil der Sendung auch. Sie sind aber vor allen Dingen deswegen mit Leib und Seele so Richter, wie Sie es sind, weil Sie mit Gott in ihrem Leben unterwegs sind. Ich sage das mal so ein bisschen plakativ, aber sie nicken auch schon. Also dazwischen, in dieser Zeit, in die wir gerade angucken, fallen auch die ersten CC-Reisen. Und spätestens ab 83 ist da was passiert, was nicht mehr zu trennen ist von dem, auch nicht von dem, was sie beruflich machen. Was ist da passiert?
Ich bin ja 1978 das erste Mal in TC gewesen, bin mit dieser Spiritualität in Kontakt gekommen, das hat mich tief berührt, weil es eben mit Gott und mit mir zu tun hat, aber auch mit mir und mit den Menschen und mit meinem in der Welt sein. Mein mit Gott sein geht auf Dauer nicht, ohne dass ich mit den Menschen bin. Und das gehört zusammen und das habe ich damals begriffen, das habe ich aber auch vor allem sehr tief erfahren und das trägt mich durchs Leben.
TC hat auch mit Musik zu tun, also das transportiert Gott auch über Musik.
Ganz wichtig, die Gesänge von TC, die mich auch seither begleiten. Wir haben lange, lange Jahre hier in Köln dann mit einer Gruppe, meine Frau auch dabei, Freunde, mit denen wir lange Jahre regelmäßig Gebete gemacht haben und da gehören dann diese Gesänge auch dazu. Wiewohl ich sage, das, was ich ja selbst als Musik mache, gerne auch TC-Gesänge, auch immer wieder, aber dann bin ich gerne auch Rock- und Popmusiker.
Wollte ich gerade sagen, das sind sehr rockige Meditationen, wenn man das so ausdrücken darf.
Genau.
Wir hören in der zweiten Stunde mehr Musik von Ruama, wir erzählen auch von ihrem Richterberuf und vorher zur vollen Stunde hören wir einen Text, den sie uns mitgebracht haben und ich habe schon die Bibel gesehen, vielleicht gibt es ja einen Text aus der Bibel.
Als Jesus all das hörte, fuhr er mit dem Boot in eine einsame Gegend, um allein zu sein. Aber die Leute in den Städten hörten davon und gingen ihm zu Fuß nach. Als er ausstieg und die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen und heilte die Kranken, die bei ihnen waren. Als es Abend wurde, kamen die Jünger zu ihm und sagten: Der Ort ist abgelegen und es ist schon spät geworden. Schick doch die Menschen weg, damit sie in die Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen können. Jesus antwortete: Sie brauchen nicht wegzugehen, gebt ihr ihnen zu essen. Sie sagten zu ihm: Wir haben nur 5 Brote und 2 Fische bei uns. Darauf antwortete er: Bringt sie her. Dann ordnete er an, die Leute sollten sich ins Gras setzen, und er nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf, sprach den Lobpreis, brach die Brote und gab sie den Jüngern. Die Jünger aber gaben sie den Leuten. Und alle aßen und wurden satt. Als die Jünger die übrig gebliebenen Brotstücke einsammelten, wurden 12 Körbe voll. Es waren etwa 5000 Männer, die an dem Mahl teilnahmen, dazu noch Frauen und Kinder. Matthäus 14, 13 bis 21.
Am Mikrofon ist Angela Krumpen, zu Gast im Studio ist Thomas Quast. Er ist Richter und er ist Teil von Rohama, einer kirchenmusikalischen Band, Rock- und Pop-Band. Thomas Quast, Sie haben gesagt, der ist unglaublich, dieser Text, den Sie mitgebracht haben, bevor Sie ihn gelesen haben. Warum ist er so unglaublich?
Dieser Text berührt mich immer wieder ganz, ganz tief. Die Menschen laufen Jesus hinterher und Jesus hat Mitleid mit ihnen. Er heilt die Kranken, er wendet sich den Menschen ganz zu, wie Jesus sich den Menschen zuwendet, wie sich eine Mutter ihrem Kind zuwendet. Er ist barmherzig.
Wie Rohama.
Das ist die Kompassion, das Mitfühlen, das Mitleiden mit den Menschen, ganz bei den Menschen sein. Und?
Aber das macht er ja an vielen Stellen in der Bibel. Also wird davon erzählt, dass Jesus das getan hat.
Genau. Und dann kommen die Jünger und die haben natürlich das ist gut gedacht, hör mal, wir haben nichts zu essen. Was sollen wir, ist Abend, schickt die Menschen weg, die sollen gucken, wo sie was zu essen bekommen. Das sagen die. Und dann sagt er, nein, die sind doch gekommen, weil die das Leben suchen, weil die so eine Sehnsucht nach Leben haben. Wir können die doch nicht wegschicken, sondern, und dann sagt er, gebt ihr ihnen zu essen. Nicht Jesus macht das, sondern gebt ihr ihnen zu essen. So, und dann, was machen wir? Ja, und er wird gesammelt, er wird eingesammelt, er wird geguckt, wer hat was dabei und das wird geteilt. Und durch den Segen geschieht eine Verwandlung und dann wird das Leben geteilt, das ist dann Communio, das ist Kommunion, das ist Gemeinschaft und alle aßen und alle wurden satt.
Also das Unglaubliche ist jetzt was, dass die Jünger von Jesus die Ermächtigung bekommen haben, dass sie selber den Menschen was zu essen geben, dass Jesus sie nicht weggeschickt hat?
Es ist keine Ermächtigung, das ist mir zu churchy jetzt, das ist nicht das Thema, sondern das Unglaubliche ist, dass dass dieses Wegschicken nicht das Thema ist, sondern das Hierbleiben und guck doch, was da ist und macht mit dem, was da ist und teilt das.
Aber das Hierbleiben geht ja nur, wenn dann was passiert.
Genau.
Also wenn man hierbleiben und dann hungrig sein, das geht ja nicht. Genau. Also das macht ja nur Sinn, die Menschen nicht wegzuschicken, wenn ich ihnen was geben kann. Und darauf, worauf ich raus will, Churchy hin, Churchy her, ist, dass die Jünger sich das nicht zutrauen. Und dass, wenn Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen, weil sie kommen ja selber nicht auf die Idee. Sie sagen, nee, hier ist zu wenig und dann haben die Hunger und dann haben wir jede Nacht Tausende von Menschen, die Hunger haben. Und Jesus sagt ihnen das ja, gebt ihr ihnen zu essen. Also wo steckt, also ich bin auf der Suche nach diesem, nach dieser Begeisterung für diesen Text, von diesem Unglaublichen. Und nur das Hierlassen alleine kann es nicht sein.
Genau, weil, und das zeigt ja der Blick in die Bibel, wir natürlich immer wieder auch die Ermutigung und Zusprache Jesu brauchen, der eben nicht nur sagt, nicht wegschicken, sondern dann in einem nächsten Schritt auch Teil des Geschehens bleibt, aber nicht sagt, und ich richte das jetzt mal hier alles, sondern es geht darum, dass ihr eure guten Begabungen, das, was ihr geschenkt bekommen habt oder was ihr im Gepäck habt, im wahrsten Sinne des Wortes, vielleicht im Rucksack habt, dass ihr diese Dinge auspackt und miteinander teilt. Und dann kann Leben geschehen.
Wenn man es nicht Ermächtigung nennen will, kann man es auch Empowerment nennen. Also dass man einfach das, was in einem ist, also das ist ja klassisches, gutes Empowerment, macht den Menschen deutlich, dass sie alles in sich tragen und dass sie selber die Kraft in sich haben, so zu handeln. Wenn man das religiös anguckt, dann kommt diese Kraft nicht aus den Menschen alleine, sondern dann kommt sie von Gott. Genau. Also ein Text ist, in dem besonders deutlich wird, wie Jesus den Menschen geholfen hat, in sich zu finden, dass sie leben können?
In sich, aber nicht für sich alleine, sondern im Miteinander das Leben zu entdecken. Und das ist für mich christliche Zeitansage schlechthin, gerade in dieser Welt, in der wir leben, an den sehr unterschiedlichen Stellen, an denen wir leben. Ich möchte noch eine kurze Begebenheit hier anschließen. Beim Kirchentag in Köln 2007, große Messehalle. Wir hatten mit 1500 Leuten gerechnet, ein Feierabendmahl. Es kamen 5000, die Halle rappelvoll überfüllt. Wir hatten nur für 1500 Leute zu essen und zu trinken vorbereitet. Was tun 5000 Leute? Da reicht das Essen doch eigentlich nicht. Und wir haben geteilt und wir haben festgestellt, alle wurden satt und es war noch was übrig. Und dann zeigt das, dass diese alte Geschichte aus der Bibel auch in unserem Leben heute ganz konkret werden kann, in der spirituellen Reflexion, aber auch im ganz praktischen Tun.
Und ich sage immer Mitglied bei Ruhama, aber ich sage auch immer Richter. Und das will ich jetzt mit Ihnen angucken. Vorsitzender Richter am Landgericht in einer Berufungskammer. Also, sagen wir mal, ich säß da jetzt Ihnen gegenüber, so wie jetzt, nur halt andere Rollen. Sie säßen da als Richter. Was müsste ich denn tun, um Sie mal in dieser Rolle auf der anderen Seite des Tisches zu erleben? Was hätte ich denn vorher getan haben müssen?
Das sind Berufungsstrafsachen, das sind sehr unterschiedliche Sachen, die beim Amtsgericht schon mal verhandelt worden sind, beim Amtsgericht, Strafrichter oder beim Schöffengericht, und wo meistens die Angeklagten in erster Instanz verurteilt worden sind und dann das Urteil aus unterschiedlichen Gründen nicht akzeptieren wollen oder ein bisschen Zeit gewinnen möchten, unterschiedliche Gründe, die dann dazu führen. Und von den Straftaten her reicht das von Verkehrsdelikten, Alkohol geht bis hin zu Vergewaltigungen, schlimmen Körperverletzungen.
Also nehmen wir mal an, ich wäre nicht so einsichtig wie Margot Käßmann, hätte getrunken, wäre bei Rot über die Ampel gefahren und hätte mich sowohl es nicht gestanden, als auch wäre ich verurteilt worden und wäre immer noch nicht einverstanden. Dann lande ich bei Ihnen.
Genau, dann würde ich im Vorgespräch, dass ich dann, meistens gibt es Verteidiger, telefonisch im Vorfeld mit dem Verteidiger führe, mal ausloten, wohin geht die Reise, was ist Ziel der Berufung, und würde dann nach Aktenlage meine Einschätzung der Beweislage mitteilen und dann erörtern, inwieweit die Durchführung der Berufung sinnvoll ist, ja oder nein. Und wenn der Verteidiger bzw. die Angeklagte sagt, ich sehe das alles nicht ein, dann gäbe es dann gegebenenfalls eine Verhandlung, wo wir Zeugen hören, gegebenenfalls einen Sachverständigen, und wo es danach ein Beweisergebnis gibt und wo dann gegebenenfalls Recht gesprochen wird.
Dieses Rechtsprechen, was Sie dann tun, kann ja von wirklich besonderer Bedeutung für denjenigen sein, der Ihnen gegenüber sitzt. Und so ganz aus Spaß macht es ja auch keiner, dass er ein Urteil nicht akzeptiert, sondern auf die Berufung hofft. Also spinnen wir das weiter und nehmen wir an, ich wäre Busfahrerin und hätte Alkohol getrunken, dann hat das ja sehr, sehr, sehr weitreichende Konsequenzen. Wenn ich dann noch Kinder habe, werden die Konsequenzen nicht kleiner. Und das heißt, die sitzen da an einer Stelle, wo das Recht, was sie nachher sprechen, natürlich riesige Auswirkungen auf das Leben von denjenigen hat. Und Sie haben gesagt, das ist aber eine Stelle, an der ich sehr gerne bin, die mir wirklich Spaß macht. Also was ist das, wo Sie sagen, und das kann ja nicht wirklich Freude machen, jemanden jetzt in die Arbeitslosigkeit zu schicken oder ins Gefängnis zu schicken, ihn von seinen Kindern zu trennen und all diese Dinge, die machen sicher keine Freude. Aber was daran?
Freude macht mir, das sind zum Teil sehr komplexe Abwägungsprozesse. Da ist das Gesetz, das sagt, wenn das und das geschehen ist, dann gibt es dafür eine gewisse Straferwartung. Man muss gucken, wie ist der konkrete Lebenssachverhalt tatsächlich. Der muss festgestellt werden. Dann müssen daraus Schlussfolgerungen gezogen werden. Und dann genau nämlich diese Momente, was macht das mit dem Leben? Und das ist zum einen das Leben des Täters, das ist aber auch das Leben des Opfers. Und da, wo ich besondere Freude dran habe, ist das, was da in Schräglage geraten ist, in einem Prozess, wo auch Täter, Opfer beteiligt sind, soweit es irgend geht, die Schräglage wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Also einen Täter-Opfer-Ausgleich herbeizuführen. Also konkret eine schwere, gravierende Körperverletzung, wo unter der das Opfer gegebenenfalls Monate, auch jahrelang drunter leidet, dann kann ich natürlich immer einen verurteilen und dann steckt er im Gefängnis. Aber damit sind die Verletzungen ja nicht weg, die ja auch häufig nicht nur körperlich sind, sondern da sind ja andere Dinge verletzt. Und wenn es gelingt, dann einen Prozess, einen kommunikativen Prozess auch zu gestalten, der da zu einem Ausgleich führt, vielleicht zu einem Wort der Entschuldigung, zu einer Schmerzensgeldzahlung, dazu, dass der Täter zu seiner Tat steht und auch bekundet und auch in Aussicht stellt, sowas wird nicht mehr passieren, weil ich kapiert habe, dass Dinge in der Vergangenheit waren, die nicht mehr geschehen sollten. Nennen wir es Umkehr, christlich Umkehr, dann ist das ja viel mehr als in Anführungsstrichen nur ein Urteil zu sprechen. Und da habe ich große Freude dran.
Sie verbinden Ihren also alles im Leben, auch ihren Beruf mit dem Satz aus der Bibel, keiner erhebe sich über den anderen. Ist das nicht schwierig in einer Position, wo sie qua Definition in ihrer Rolle als Richter und in, mit ihrem Auftrag zu richten schon erhoben sind über den anderen?
Ich nehme die Verantwortung wahr, die mir durch dieses Amt, durch diesen Dienst auferlegt ist, die ich gerne übernommen habe. Das ist das eine. Aber dieses und dann sind auch schwierige Entscheidungen zu treffen, die zum Teil weitreichende Konsequenzen haben. Das ist das eine. Das andere aber, keiner erhebe sich über den anderen. Das meint, dass ich weiß, dass grundsätzlich, und das erleben wir in der jüngeren Zeit gerade ja auch, was die Kirche angeht, dass plötzlich Menschen, die gerne über andere Urteile gesprochen haben, wenn nicht auch als Richter, sondern in anderer Eigenschaft, plötzlich mehr oder weniger auf der Anklagebank sitzen. Und dann möchte ich, egal was ich getan habe, dass mit mir barmherzig und gut und gerecht und fair umgegangen wird. Und dann möchte ich auch in der Eigenschaft als Richter mich jedem Angeklagten gegenüber so verhalten, nämlich dass grundsätzlich als Menschen, als Mitmenschen auf Augenhöhe, keiner erhebe sich über den anderen miteinander umgegangen wird und ich dann natürlich an der Stelle des Richters, der entscheiden muss, natürlich auch entscheiden muss. Das meine ich, ist aber kein Widerspruch.
Thomas Quast, Sie sind Richter, darüber haben wir gerade gesprochen, Sie machen Musik mit Rohama. Und ein Stück, das Sie gemacht haben in einer ganz besonderen Situation, das war nämlich kurz bevor, nein, eigentlich, Sie wussten nicht genau, wann die Geburt war. Sie haben es gemacht kurz vor der Geburt und hatten immer Sorge, dass Sie es nicht richtig aufführen könnten. Die Geschichte erzählen wir gleich. Jetzt hören wir erstmal, was Sie da gemacht haben.
Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Gott nahm in seine Hände meine Zeit. Mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, mein Triumphieren und Verzagen. Das Elend und die Zärtlichkeit.
Was macht, dass ich so fröhlich bin in meinem kleinen Reich? Ich sing und tanze her und hin, vom Kindbett bis zur Leich. Ich sing und tanze her und hin, vom Kindbett bis zur Leich.
Ich wette, Sie haben erraten, wer den Text zu diesem Rezitativ und Lied geschrieben habe. Es war einer von den ganz, ganz großen Menschenliebhaber und deswegen haben ihn vielleicht auch so viele Menschen lieb gehabt. Das war natürlich von Hans-Dieter Hüsch. Bevor wir über den reden, erzählen Sie uns erst die Geschichte mit der Geburt und dass Sie nicht wussten, ob das alles klappt. Warum nicht?
Das war im August, Anfang September 2000. Meine Frau und ich, wir hatten schon zwei Kinder, ein drittes unterwegs. Unser Sohn Gabriel ist dann geboren worden. Wir wussten natürlich nicht genau, wann er geboren wird. Und zugleich war Uwe Seidel, Pfarrer in Klettenberg, quasi auf dem Absprung. Am 2. September 2000 stand das liturgische Abschiedsfest an. Und Gabriels Geburt war ungefähr auch so für die Ecke ausgerechnet. Und ich habe ihm gesagt, Uwe, wir machen ein tolles Abschiedsfest, aber wenn ich im Kreißsaal bin, dann bin ich im Kreißsaal und dann bin ich nicht in der Johanneskirche. Aber das wird schon gut gehen. Und mit diesem Lied war es dann so, dass Uwe auf seine Einladung einen Teil dieses Textes, ich bin vergnügt, erlöst, befreit, geschrieben hatte. Und ich habe dann von Achim Broich, dem Freund, Verlagsleiter, Geschäftsführer beim TVD-Verlag in Düsseldorf, mir den kompletten Text besorgt, habe Musik dazu gefunden und dann einige Tage vorher, vor dem 2. September, Sonntag davor, Hans-Dieter angerufen und habe mit ihm gesprochen. Ich sage immer, ich habe hier eine Idee, was hältst du davon? Habe ihm das am Klavier vorgespielt Und dann haben wir das gesagt, Mensch, so machen wir es rezitativ und singen und haben das dann samstags auch aufgeführt, nachdem 3 Tage vorher unser Gabriel geboren war.
Hat er sehr schön gemacht, so früh zu kommen. Übrigens, Armin Broich, verdanken wir jetzt auch, dass wir das gerade zusammen hören können, weil er hat es nämlich während der Sendung gerade, hat er den Soundfile zu uns geschickt. Vielen Dank nach Düsseldorf. Und wenn ich das aus Köln sage, heißt es ja was Besonderes.
Ganz wunderbar.
Hans-Dieter, sagen Sie, und meinen Hans-Dieter Hüsch, das sagen Sie, weil Sie so vertraut mit ihm waren. Wie kam das, dass er Ruama so nah stand oder dass Sie so viel mit ihm zu tun hatten?
Das hatte mit unserer gemeinsamen ökumenischen Heimat, der Johanneskirche in Köln, zu tun. Da haben wir Hans-Dieter Ende der 80er Jahre kennengelernt. Wir haben uns schätzen gelernt und sind Freunde geworden und haben dann seit 1994, 95 auch gemeinsam Kabarett- und Songsprogramme entwickelt, gerne unter der Überschrift Hallo ihr Säugetiere, Sterbliche aller Länder, vereinigt euch.
Das Sterbliche aller Länder, das ist die nächste Frage, die ich habe. Ich finde, eine zentrale Botschaft von Hüsch ist die, dass er gesagt hat, wie mache ich das nur? Ich muss den Menschen beibringen, dass sie sterben müssen. Sterbliche aller Länder. Das finde ich ist wirklich was Zentrales in seinen Texten und auch ja, so ein Ringen um so ein liebevolles Überbringen dieser Botschaft. Ist da was, was Sie gemeinsam haben? Also irgendwas von seiner Botschaft und Ihrer Botschaft? Sie nicken?
Das lässt sich ja nicht machen, das lässt sich entdecken und finden. Und das Lied, das wir gerade gehört haben, was macht, dass ich so fröhlich bin? In meinem kleinen Reich, ich singe und tanze her und hin vom Kindbett bis zur Leich. Das ist das Kindbett, Gabriel wird geboren, das ist das Wissen darum, dass sich gute Freunde verabschieden, weil sie sterben, wo ich nur sage, genau. Und ich singe und tanze her und hin und so ist das Leben.
Zu Gast ist Thomas Quast von Ruama. Ruama war eng verbunden mit Hans-Dieter Hüsch. Da waren wir vor den Nachrichten stehen geblieben und da machen wir jetzt auch weiter. Seidenen Faden, Text, Hans-Dieter Hüsch, Musik, Thomas Quast, Psalm für Uwe Seidel. Jetzt sind Sie alle drei versammelt. Diesen Text von Hans-Dieter Hüsch, den hat Uwe Seidel wann gesprochen?
Hans-Dieter ist vor einigen Jahren gestorben. Wir haben ihn in Moers mit einem Abschiedsgottesdienst und dann zu Grabe getragen. Und im Jahr darauf haben wir dann das Grab nochmal gesegnet. Eine Stele, ein Grabstein ist aufgestellt worden. Und bei dieser Gelegenheit hat Uwe dann diesen Psalm rezitiert, diesen Text von Hans Dieter gesprochen. Und ich habe mich dann danach, weil er mich in dieser Situation, aber auch als Text so berührt hat, mit diesem Text beschäftigt. Und dann ist diese Musik bei mir vorbeigekommen und hat sich so über einige Zeit entwickelt. Und wir haben das Lied dann später gesungen, uraufgeführt quasi. Das war dann bei der Abschieds- und Auferstehungsfeier für Uwe.
Hat er schon was davon geahnt, als er diesen Text für Hans-Dieter Hüsch ausgesucht hat? Dass er der Nächste sozusagen, man sagt ja am Ende von Beerdigungen und wir beten für den, der der Nächste unter uns sein wird. Glauben Sie, dass er schon was geahnt hat?
Uwe war schon Jahre vorher schwer krank gewesen, hatte Krebs. Es gab dann ein Wunder, eine Spontanheilung, der Krebs war weg und Uwe, nicht ganz der Alte, aber wieder gesund, so vordergründig, aber das mag schon sein, dass er das in sich getragen hat. Mhm. Und das, was dieser wunderbare Text ja sagt, sprich, komm, sprich, übe mit uns das Glücklichsein und dann, bis wir in deinen Armen uns alle wiedersehen, diese Verbundenheit, die bleibt ja bestehen, auch wenn einer oder auch jetzt zwei gegangen sind.
Mhm. Am Ende lebt die Liebe gar einzig und allein. Ich würde gerne nochmal auf Ihre Musik zurückkommen. Ich habe gesagt Text, Hans-Dieter Hüsch, Psalm für Uwe Seidel, aber Musik Thomas Quast. Ich würde auf Ihre Musik gerne nochmal zurückkommen. Ist das Ihre Form von Liebe? Am Ende lebt die Liebe gar einzig und allein. Wie Sie das in die Welt bringen über diese Musik?
Das ist ja erstmal der Text, den Hans-Dieter gefunden hat, aber das ist etwas, was mich sehr anspricht und wo die Musik dann sicher zum Text dazugesellt, so wie ich die Musik empfinde, wie die, ich habe es eben gesagt, bei mir vorbeikommt, die mache ich ja nicht, da setze ich mich ja nicht hin und sage, und jetzt schreibe ich da mal irgendwelche Töne dazu, die kommt ja vorbei.
Die kommt vorbei, aber sie kommt ja nur vorbei, wenn man das auch merkt, dass sie das tut und wenn man Raum im Leben dafür schafft.
Genau.
Sonst kommt es ja nicht. Also sie könnten ja ganz anders in der Welt unterwegs sein oder auch andere Musik machen. Es ist ja auch ein bisschen mutig, neues geistliches Lied zu machen, finde ich. Also ich finde, es gibt eine heftige Aversion von vielen, gerade von Kirchenmusikern, ne? Die das gar nicht aushalten oder die das gar nicht, also schon wenn das Ohr, die das schon, weil das in diesem Umfeld stattfindet, sich gar nicht anhören oder nicht offen dafür sind. Also ich finde, man muss da viel aushalten, aber das tun sie offensichtlich und nicht so bekümmert, so wie sie gerade gucken.
Ich bin da überhaupt nicht bekümmert, weil ich erstmal sage, für sich, das ist ein toller Text und wenn dieser Text eine Musik gefunden hat, der den Text, ich nenne es mal, transportiert und ausdrückt, die Schwingungen, die, das ist das ja, die in dem Text drin sind, weiterträgt und transportiert, dann ist das erstmal für sich hoffentlich ein gutes Lied, was vielleicht hier oder da den einen oder anderen, die eine oder andere erfreut, das zu hören, zu singen, mitzutun. Und dann ist dieses Lied für sich erstmal so, wie es ist, erstmal gut.
Dieses Lied für sich, aber wie gehen Sie damit um, dass Ihre Art, Dinge oder Liebe oder Gott musikalisch auszudrücken, von vielen, gerade von vielen Kirchenmusikern, halt sehr verachtet wird? Ich sag's einfach mal so krass, wie ich es oft erlebe.
Ich habe da die Vermutung, dass die wahrscheinlich meine Art oder unsere Art auch bei Ruchama gar nicht gut genug kennen. Dass vielleicht dann in einem ersten Mal was gehört haben, ach, das hat mir nicht so gut gefallen. Für mich ganz wichtig, ein guter Song, ein gutes Lied besteht aus einem Text und aus einer Musik, besteht aus einem Arrangement und dann natürlich noch aus der klanglichen Umsetzung. Und da kann man möglicherweise an den unterschiedlichen Stellen auch kritisch ansetzen. Das lasse ich mir auch gerne gefallen, muss ich mir auch gefallen lassen. Ich habe aber so in meiner Wahrnehmung viele, viele Leute, die unsere Lieder Land auf Land absingen, damit durchs Leben gehen, die CDs kaufen, aber gerade auch bei Live-Terminen, Gottesdienst, Liturgie, Konzert sehr angesprochen sind und das zählt für mich.
Also es spaltet irgendwie, aber es gibt genug, denen es das gibt, was sie ihnen geben möchten.
ja, mit dem Spalten weiß ich gar nicht. Also ich billige ja jedem anderen auch zu, dass er seine künstlerische Sprache findet, um seine Glaubens- und Lebensdinge auszudrücken. Und so tue ich das auch. Und was diesen Begriff neue geistliche Lieder angeht, das ist ja der Versuch in den letzten 30, 40 Jahren, Gott und den Glauben immer wieder neu zu sagen. Da ist nicht alles perfekt, aber ich meine doch vieles gut.
Das habe ich ja selten, dass mein Studiogast alle Lieder mitsingt. Das gibt's schon, aber dass er sich dann gleichzeitig auf dem imaginären Klavier begleitet, das habe ich wirklich selten. Thomas Quast heute in der Menschensendung im Domradio zu Gast. Richter am Landgericht, darüber haben wir gesprochen. Musikalischer Leiter von Ruama, darüber haben wir auch viel gesprochen. Ich möchte am Ende dieser Sendung nochmal zurück, wo wir immer wieder auch waren, aber nochmal sozusagen ganz explizit von mir aus zur Fahrradtour 83 nach Tézé oder überhaupt dazu, dass Sie eben so viel Zeit und Energie zum Beispiel in diese Art von Musik stecken oder zum Beispiel darin, dass Sie sich bei den Menschen, die Ihnen am Richtertisch gegenüber sitzen, so viele Gedanken machen, wie das gut gehen kann für die und für die Menschen, die Sie geschädigt haben und dass sie das verbinden mit inneren Haltungen, mit darin zum Beispiel mit dem Bibelwort, keiner erhebe sich über den anderen. Wie kommt das, dass das so viel Raum in ihrem Leben einnimmt, dass ihnen das so wichtig ist?
Es ist so, wie es ist. Warum ist das so? Das sind ja verschiedene Facetten, die zusammenkommen. Ich komme jetzt sagen, auf einer Reflexionsebene, dass der Glaube oder das, was ich meine, von Jesus gelernt zu haben, genau das ist. Nämlich sich dem Menschen, mit dem ich gerade zu tun habe, das sind jetzt wir hier, das sind die Menschen, die zuhören, das sind aber gerade in konkreten Situationen im Gerichtssaal meinetwegen, diejenigen, die mir da auf meinen Lebensweg gestellt sind und mit denen ich gerade in dem Augenblick zu tun habe.
Wenn Sie sagen, das ist das, was ich meine, von Jesus gelernt zu haben, also wenn ich nochmal zu dem Stück am seidenen Faden zurückkommen darf und der Zeile, die Hans-Dieter Hüsch so getextet hat, am Ende lebt die Liebe gar einzig und allein, drum komm und sprich und übe mit uns das Glücklichsein. Ist es so, in der Welt unterwegs zu sein für Sie, die Art und ja, die Weise, unterwegs zu sein, die am meisten glücklich macht, Sie und die anderen?
Glück ist ja so kein permanenter Zustand, aber es gibt immer wieder Glücksmomente in meinem Leben, wo ich merke, dass was mir wichtig ist und was ich für mich erkannt und erfahren habe, dass dann Leben gelingt, dass ich das meine dazu beitragen will. Bei mir selbst, das ist eine ganz persönliche Facette, in meinem unmittelbaren Umfeld, aber auch bei denen, mit denen ich da gerade zu tun habe. Und also das Beispiel, wenn ich da einen Angeklagten habe, der möglicherweise ein in meiner Sicht und auch in seiner Sicht ja sehr verkorkstes Leben hat, dann ist ja die Frage, wie gehe ich mit dem um? Und dann will ich dem nicht noch einen drüber braten, noch einen drüber geben und das Leben, das vielleicht für ihn eh schon schwer genug ist, noch schwerer machen, sondern versuchen, dass sein Leben besser gelingt. Das heißt, frohe Botschaft verkünden.
Teresa von Avila hat das mal so ausgedrückt und gesagt, darin, wie sehr man Gott liebt, sieht man daran, wie die Menschen um einen rum sind. Merken Sie das? Was sagen Ihnen diese Angeklagten? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass so viele Richter so unterwegs sind wie Sie.
Ich glaube, es gibt schon eine ganze Menge auch Kolleginnen und Kollegen, die eine ähnliche, vergleichbare Grundhaltung haben. Das kann, mag ich nicht beurteilen. Ich erfahre, dass selbst Angeklagte, wo am Ende der Verhandlung stand, dass sie ins Gefängnis gehen und keine Bewährung bekommen, weil zurzeit zumindest dafür die Voraussetzungen nicht gegeben sind, dass das gut gehen kann, weil Drogen, Alkohol, sonst im Leben das so in Schräglage ist, dass sie erstmal andere Schritte gehen müssen, jedenfalls nicht in die Freiheit, dass sie sich trotzdem, das habe ich verschiedentlich erlebt, bedanken und sagen, Mensch, beziehungsweise die sagen da nicht Mensch, sondern Herr Richter, endlich mal einer, der mir zugehört hat. Ja, weil sie, das glaube ich, dann gemerkt haben, dass es mir wirklich an ihnen gelegen ist und an ihrem Lebensweg und das eben auch Gegenstand dessen ist, was wir miteinander besprochen haben.
Ihr Weg geht ja hoffentlich noch lange weiter ins Weite, wenn ich Ihre neueste CD wörtlich nehmen kann. Wo soll Gott Sie noch hinführen? Was wünschen Sie sich?
Oh je.
Oh je, wünschen Sie sich das, glaube ich jetzt nicht.
Was für eine Frage. Ich wünsche mir, das, was heute ist, dass das morgen und in den nächsten Wochen und Jahren, da gehören ja ganz konkrete liebe Menschen dazu, mit denen ich durchs Leben gehe, dass das weiter gesponnen werden kann, dass ich aber auch natürlich neue Menschen entdecke, kennenlerne und einfach schaue, was das Leben bereithält. Ich glaube, ich bin da relativ offen, weil ich bin hoffnungsfroh und hoffnungsvoll, dass da hinaus ins Weite gute Dinge warten.
Damit haben wir angefangen, mit der Hoffnung, damit ihr Hoffnung habt, damit diesem Lied von Ruhama haben wir angefangen. Aufhören möchte ich gerne mit einem Wunsch, aber auch das drücken wir musikalisch aus. Das Stück heißt »Wenn es auch Nacht ist« und es fängt an mit »In Dunkelheit weiß ich vom Licht, wenn es auch Nacht ist um mich«. Diesen Wunsch, das ist nach einem Text von Johannes vom Kreuz, diesen Wunsch würde ich gerne uns allen mitgeben am Ende dieser Menschensendung. Danke Ihnen, dass Sie Zeit für uns hatten, Thomas Quast.
Gerne.
In Dunkelheit weiß ich vom Licht. Das finde ich ist wirklich ganz wunderbar ausgedrückt und das wünsche ich Ihnen allen, die Sie zugehört haben, sehr. Wann immer es denn dunkel sein könnte. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut.
Ich bin befreit durch dich.